Vor Königen will ich reden von deinen Zeugnissen und mich nicht schämen. So heißt es im Psalm 119, Vers 46. Und dieser Vers, er hat schon in der Kirchengeschichte öfters eine große Bedeutung gehabt. So manche ermutigt, selbst in Situationen, die erschreckend sind, da wo man vor Königen, vor Machthabern steht, dennoch an dem Wort Gottes festzuhalten. Aber eines der frühesten Beispiele eines gläubigen Zeugnisses vor einem König, den finden wir in unserem heutigen Bibeltext, als Josef vor den König Ägyptens gebracht wird. Vor Königen oder vor einflussreichen Menschen zu stehen, das kann sehr beängstigend sein. Und damals vielleicht noch mehr als heute. Sie hatten eine große Machtfülle. Und das, was sie befohlen haben, das wurde kaum hinterfragt. Der König von Ägypten, der Pharao, er galt in Ägypten sogar als ein Sohn der Götter, der mit der Thronbesteigung selbst als ein Gott verehrt wurde. Die Ägypter, sie verstanden den Pharao als den höchsten Priester, der eine direkte Verbindung zu den Göttern hatte und dadurch in seiner Position die Ordnung und das Gleichgewicht des Lebens in Ägypten bewahrte für das ganze Volk. In der Lehre des Amenemhet des Ersten, einer überlieferten Schrift von einem Pharao, vielleicht nur ein oder zwei Generationen vor Josefs Zeit, da schreibt dieser Pharao: Ich bin derjenige, der das Getreide gemacht hat, geliebt von Nepri, das ist der Gott des Getreides, Hapi, das ist der Gott der Nilflut, ehrt mich auf jedem Feld, keiner hungerte in meinen Jahren, keinem dürstete in ihnen. Und hier verstehen wir ein bisschen, was dieser Selbstanspruch des Pharaos war. Also nach ägyptischem Verständnis ist der Pharao der Mittler des Lebens und der Fruchtbarkeit. Er war verantwortlich für das Wohlergehen des Volkes und die ganze Ordnung des Lebens. Und darum war so eine Hungersnot eine ganz ernste Bedrohung, nicht nur für das Land, sondern auch für das Ansehen des Königs, des Pharao. Ob er seine Rolle richtig ausfüllt, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln. Und daher überrascht es nicht, dass der Pharao zur Zeit Josefs sehr beunruhigt ist über den Traum, den er hat. Ein Traum, den Gott ihm gibt und den Gott gebraucht, um Josef vor den König zu führen und in eine Position zu bringen, die Gott in seinem Ratschluss geplant hat, zum Heil und zum Wohl, zum Segen seines Volkes. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 41, die Verse 1 bis 38. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt heute. 1. Mose Kapitel 41, ab Vers 1. Es geschah aber am Ende von zwei vollen Jahren, da träumte der Pharao, und siehe, er stand am Strom. Und siehe, aus dem Strom stiegen sieben Kühe herauf, schön von Aussehen und fett an Fleisch, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, sieben andere Kühe stiegen nach ihnen aus dem Strom herauf, hässlich von Aussehen und mager am Fleisch. Und sie stellten sich neben die Kühe ans Ufer des Stromes, und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager am Fleisch waren, fraßen die sieben Kühe, die schön von Aussehen und fett waren. Da erwachte der Pharao. Und er schlief wieder ein und träumte zum zweiten Mal, und siehe, sieben Ähren wuchsen auf einem Halm, fett und schön. Und siehe, sieben Ähren, mager und vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die sieben fetten und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao, und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe. Und er sandte hin und ließ alle Wahrsagepriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen. Und der Pharao erzählte ihnen seine Träume, aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Da redete der Oberste der Mundschenke den Pharao an. Ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Der Pharao war einst sehr zornig über seine Knechte und gab mich in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, mich und den Obersten der Bäcker. Da hatten wir einen Traum in einer Nacht, ich und er. Wir träumten jeder mit einer besonderen Deutung seines Traumes. Aber dort bei uns war ein junger Hebräer, ein Sklave des Obersten des Leibwächter. Und wir erzählten ihm die Träume. Da deutete er uns unsere Träume. Jeden deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, wie er es uns deutete. Also ist es geschehen. Mich hat man wieder in meine Stellung eingesetzt und ihn hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao: Das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Da redete der Pharao zu Josef: In meinem Traum, siehe, da stand ich am Ufer des Stromes, und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, fett an Fleisch und schön von Gestalt, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen herauf, dürr und sehr hässlich von Gestalt und mager an Fleisch. Ich habe im ganzen Land Ägypten nie so hässliche gesehen wie diese. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten fetten Kühe. Und als sie in ihren Bauch gekommen waren, da merkte man nichts davon, dass sie in ihren Bauch gekommen waren, sondern ihr Aussehen war hässlich wie im Anfang. Und ich erwachte. Dann sah ich in meinem zweiten Traum, und siehe, 7 Ähren wuchsen auf an einem Halm, voll und schön, und siehe, 7 Ähren, dürr, mager und vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Die mageren Ähren verschlangen die 7 schönen Ähren, und ich habe es an den Wahrsagepriestern gesagt, aber es gibt keinen, der es mir erklärt. Da sprach Josef zum Pharao: Der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre, und die 7 schönen Ähren sind 7 Jahre. Nur ein Traum ist es. Und die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen, auch sie sind 7 Jahre. So auch die 7 leeren, vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden 7 Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat dem Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, 7 Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden 7 Jahre der Hungersnot aufkommen, und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein, und die Hungersnot wird das Land erschöpfen, und man wird nichts mehr von dem Überfluss an dem Land erkennen angesichts dieser Hungersnot danach. Denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum 2-mal an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Der Pharao veranlasse, dass man Aufseher über das Land bestellt, und er erhebe den 5. vom Land Ägypten in den 7 Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter der Obhut des Pharao Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Diener. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern: Werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Wenn wir bedenken, was der ägyptische König für ein Selbstverständnis und Status hatte, ist es umso bemerkenswerter, was der Pharao hier für ein Zeugnis von Josef gibt. Haben wir je einen Mann gefunden? Haben wir je einen gefunden wie diesen? Einen Mann, in dem der Geist Gottes ist. In dem ersten Teil dieses Kapitels scheint dies auch der Schwerpunkt zu sein, den wir Leser bemerken sollen. Josef ist ein Mann, in dem der Geist Gottes ist. So auffällig, dass selbst der Pharao bekennen muss, hier ist ein Mann, wie ich ihn noch nie gesehen habe zuvor. Jemand, in dem Gott ist, in dem Gott wohnt, durch seinen Geist. Gottes Wirken wird offenbar, sowohl in der Weltgeschichte, aber eben auch in diesem gläubigen Mann Josef. Das Thema heute lautet deshalb, ein Mann, in dem der Geist Gottes ist. Nicht nur der Pharao, sondern auch wir sollen in dieser Geschichte erkennen, daran, wie Josef auftritt, wie er redet und wie er handelt, erkennen wir nicht nur gute Sitten, eine gute Erziehung, sondern das Wirken Gottes auf die ganze Person dieses gläubigen Mannes. Und hier vor dem König, da wo alle Augen auf ihn schauen, wo sein Leben eine entscheidende Wendung nehmen kann, wo das, was er tut, von großer Bedeutung ist, da wird besonders deutlich, was in ihm ist. Aber frag dich auch mal selbst, bist du ein Mann, in dem der Geist Gottes ist? Bist du eine Frau, in der Geist Gottes ist? Lässt sich an deinem Auftreten, an deinem Reden, an deinem Handeln solch eine Veränderung, solch eine Verwandlung erkennen, die Gott vollbracht hat durch seinen Geist, der in dir wohnt? Nun, welche Kennzeichen des Geistes Gottes im Leben von Josef sehen wir hier in unserem Text? Erstens, Gottes Geist bewirkt anständige Demut. Genau 2 Jahre sind vergangen, seitdem der Mundschenk aus dem Gefängnis geholt wurde. Und daher ist es wahrscheinlich wieder ein Geburtstag des Königs, ein Geburtstag des Pharaos. Doch ihm ist überhaupt nicht zum Feiern zumute. Dieser merkwürdige Traum macht ihm zu schaffen. Und der Pharao ist sich sicher, dieser Traum hat eine tiefere Bedeutung. Doch alle Wahrsagepriester, alle Diener, die sich mit den Weisheitsbüchern Ägyptens auskennen, die die ganzen Hieroglyphenschriften entziffern können, deren Arbeit es ist, den Pharao zu beraten, gerade für solche Dinge, die sind alle ratlos. Da ist keiner, der auch irgendwie nur zusammenhängend erklären kann, was dieser Traum bedeutet. Sie können ihn nicht deuten. Nun, vielleicht erklären Sie, versuchen Sie, einzelne Bilder zu erklären, oder vielleicht trauten Sie sich auch nicht, irgendwie zu spekulieren, weil Sie selbst merkten, das klingt sehr bedrohlich. Dieser Traum ist wirklich erschreckend. Und so eine Nachricht vor den König zu bringen, kann sehr gefährlich sein. Nun, in dieser allgemeinen Verunsicherung, in dieser Unruhe, in dieser Verzweiflung, meldet sich der Mundschenk. Er erinnert sich an Josef. Denn vor 2 Jahren war er selbst einmal schweißgebadet aufgewacht nach einem Traum und konnte ihn nicht deuten. Doch es ist nicht leicht, dem Pharao von Josef zu berichten, denn damit muss er ihn auch an den Grund erinnern, warum der Mundschenk seinerzeit ins Gefängnis geworfen wurde, wo er dann Josef traf, zusammen mit dem Bäckermeister. Doch hier fasst sich der Mundschenk ein Herz und sagt, ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Der Pharao war einst sehr zornig über seine Knechte und gab mich in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter. Doch in seinen Worten deutet etwas darauf hin, dass er Josef gering achtet. Vielleicht auch deswegen schnell vergessen hatte, dass er ihn bat, wenn es dir wieder gut geht, erweise doch Treue an mir. Denk an mich. Sprich vor dem Pharao um meinetwillen. Aber der Mundschenk, er sagt, aber dort bei uns war ein hebräischer Junge, ein Sklave des Obersten der Leibwächter, und wir erzählten ihm die Träume. Der Mundschenk, er zeigt hier diesen Stolz der Oberschicht. Finden wir bis heute. Es scheint ihm unangenehm zu sein, dass er irgendwie erklären muss, wie er überhaupt mit so einem niedrigen Mann in Kontakt kam, ohne dass er auf dieselbe Stufe gestellt wird. Er spricht von ihm, von einem hebräischen Jungen. Dabei war Josef damals schon 28 Jahre alt. Der Pharao nennt ihn einen Mann, in dem der Geist Gottes ist. Der Mundschenk nennt ihn einen Jungen, einen Burschen, einen Jüngling. Und dann erklärt er noch dazu, dass er ein Sklave des Obersten der Leibwächter war. Hebräer, also ein Ausländer, ein Sklave, ein Junge. So ähnlich hat ihn auch Potiphas Frau beschrieben, um sich irgendwie von ihm zu distanzieren, um ihn herabzusetzen. Doch dem Pharao geht es nicht um Josef, sondern um seinen Traum. Und er lässt Josef eilends holen. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Der erste Teil ist passiv. Josef wird eilends aus dem Kerker geholt. Es wird sich beeilt. Aber dann lesen wir von Josef selbst, er rasierte sich, er schor sich seine Haare und er zog andere Kleider an und ging zum Pharao. Im Land Kanaan ließen die Männer sich einen Bart stehen. Aber die Ägypter, die mochten lieber glatt rasierte Haut. Josef rasiert sich seinen Bart ab. Vermutlich schor er sich sogar seinen Kopf, wie viele Ägypter es taten. Er tritt auch nicht in seinen Gefängnissachen auf, sondern er besorgt sich neue Kleider. Zum einen wusste Josef, was für ein Auftreten bei Hofe vor dem König angemessen ist. Er ist bereit, seinen 3-Jahre-Bart abzurasieren. Zum anderen verstehe ich es aber auch so, dass er will kein Mitleid bei dem Pharao erwecken. Mit zerzausten Haaren und Gefängniskleidung und dreckigem Gesicht hätte er vielleicht den Pharao von seiner elenden und unschuldigen Lage überzeugen können und auf Gerechtigkeit basieren können. Aber er legt all diese Merkmale seiner Verwahrlosung, seiner Not ab. Er zieht Kleider an, neue Kleider, weil er zum Pharao gehen will, nicht um Hilfe zu empfangen, sondern um zu helfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Josef erwähnt seine ungerechte Verhaftung überhaupt nicht vor dem Pharao. Er nutzt nicht die Gunst der Stunde und macht ein Geschäft. Okay, ich verrate dir, was der Traum bedeutet, wenn du mir im Gegenzug versprichst, dass ich aus dem Gefängnis komme. Nein, Josef ist bereit, zurückzutreten. Es geht ihm nicht um seinen Vorteil. Er beachtet all die Höflichkeitsformeln Ägyptens. Er tritt auf wie ein guter ägyptischer Bürger. Er spricht den Pharao in der 3. Person an. Ist euch auch gefallen? Er sagt nicht du Pharao, sondern der Pharao mache dies oder jenes in der 3. Person. Damit hat man dem König Ehre erwiesen. Er gibt überhaupt dem König große Achtung, obwohl der König völlig abhängig von ihm ist. Mehr noch, der Pharao sagt zu diesem gefangenen ausländischen Sklaven, ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Stell dir vor, einer der weltweit reichsten und mächtigsten Menschen der Welt kommt zu dir und sagt dir, ich habe von deinen großartigen Fähigkeiten gehört. Was? Du hast von mir gehört? Ich habe gehört, was du alles kannst. Wie würdest du reagieren?
Nun ja, gut, ein bisschen habe ich schon was gelernt.
Josef bleibt völlig bescheiden. Er gibt sich dieser Schmeichelei gar nicht hin. Er wird nicht stolz wegen der Komplimente, sondern was antwortet er? Ist euch das aufgefallen? Das steht nicht bei mir, Vers 16. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Das liegt gar nicht an mir. Das ist überhaupt nicht mein Verdienst. Dieses Lob, es steht mir gar nicht zu. Nun, dabei war es keine falsche Behauptung, was der Pharao hier angezeigt hat. Ja, Gott hat Josef die Erkenntnis gegeben, die Träume der Mitgefangenen damals zu deuten. Und sie haben sich genau so erfüllt. Aber er hat eben Josef gebraucht, nicht jemand anderen. Es ist ja nicht so, als wäre hier eine Verwechslung und Josef muss sagen, oh, das war mein Bruder oder das war jemand anderes, ich war es gar nicht. Nein, aber Josef sagt ganz entschieden, nicht ich. Das liegt gar nicht bei mir. Hier ist eine Situation, die ist absolut verlockend. Der mächtige Pharao, der König des großen Reiches Ägypten, rühmt Josef. Und zwar, weil er Josefs Hilfe braucht. Der König befindet sich in einer brenzlichen, in einer schwierigen Lage und ist auf Josefs Fähigkeiten angewiesen. Und Josef hingegen könnte die Not des Pharao strategisch einfach ausnutzen und sich Freiheit und Macht und Belohnung verschaffen. Wie viele würden hier der Versuchung nach Macht und Geld ganz leicht nachgeben? Vielleicht sogar mit diesem Denken, ich habe ein Recht dazu. Ich habe Mangel erlitten, jetzt habe ich das Recht, diese Situation auszunutzen. Aber Josef tut das nicht. Er gebraucht diese Situation nicht, um sich zu erheben oder einen Vorteil zu verschaffen. Er hält keine langen Reden, er lehnt es entschieden ab, sich selbst zu verherrlichen. Er verzichtet darauf, auf Freiheit oder auf Belohnung zu plädieren. Sein Auftreten ist bescheiden, es ist anständig und respektvoll. Und wenn wir bedenken, wie naiv oder doch auch irgendwie selbsteingenommen Josef damals seinen Brüdern von seinen Träumen berichtete, wo er so stolz aus dem Zelt kam und sagte, ich habe geträumt, ihr würdet euch alle vor mir verbeugen. Da sehen wir hier, Gottes Geist hat an Josef gearbeitet. Wir sehen hier eine ganz entschiedene Demut. Nein, 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 nicht ich. Diese Ehre gebührt nicht mir. Gott war es. Diese anständige, hilfsbereite, selbstverleugnende Demut ist nicht natürlich. Und mir scheint, so ein Auftreten hat der Pharao selbst auch selten erlebt. Nun, es ist nicht verkehrt, sich zu freuen, wenn man gelobt wird. Oder wenn man seine Fähigkeiten einbringen kann und es wird beachtet. Und es ist auch nicht verkehrt, wenn man etwas tut und man bekommt dafür einen Lohn. Aber prüfe dein Herz. Wie schnell wird aus dem Lob anderer ein falscher Stolz und aus den Möglichkeiten ein selbstsüchtiger Missbrauch? Ich erinnere mich an eine Zeit in meinem Leben, da hat der Herr sehr kräftig in mein Leben hineingewirkt. Er hat mir Sieg über manche Sünden geschenkt in meinem Leben und auch geistliche Erkenntnis, dass ich plötzlich Zusammenhänge verstanden habe in der Bibel und ich konnte sie anderen weitergeben und andere bemerkten das und sie freuten sich daran. Und wisst ihr was? Mein Herz wurde stolz über das, was Gott in meinem Leben tat. Und der Herr musste mich tief demütigen und mir aufzeigen, was für Bosheit in meinem Herzen steckt, damit ich verstehe, alles kommt vom Herrn. Ich bin abhängig von seiner Gnade. Stolz ist ein nimmersattes Monster, das alle Frucht des Geistes bekämpft. Doch in der Sklaverei und im Gefängnis formte der Geist Gottes Josefs Herz. Und er wurde ein demütiger Mann, den der Herr für Großes gebraucht. Zweitens, Gottes Geist verherrlicht Gott. Während Josef vor dem König steht, ist er nicht nur auffallend bescheiden, was seine eigene Person angeht, er ist in gewisser Weise auch außergewöhnlich mutig, direkt und klar. Nämlich, wenn es darum geht, Gott groß zu machen. Der Pharao fragte Josef nicht nach seinem Glaubensbekenntnis. Er sagte nicht, Josef, ich habe von dir gehört, dass du ein sehr frommer Mann bist. Kannst du mir berichten von deinem Gott? Nein, er will einfach nur die Bedeutung seines Traumes erfahren. Und Josef, er hätte ganz einfach und schlicht erklären können, dass die 7 fetten Kühe und die schönen Ähren für 7 fruchtbare Jahre stehen und die 7 mageren Kühe und mageren Ähren für 7 Jahre Dürre und eine drohende Hungersnot stehen. Josef hätte nicht gelogen, er hätte nichts verdreht, sondern einfach getan, was der König von ihm forderte. Doch Josefs Erklärung und Deutung des Traumes ist durchzogen von der Verherrlichung Gottes. Ja, er bezeugt und bekennt den einzig wahren und lebendigen Gott vor dem Pharao, vor gerade eben dem Mann, den die Ägypter selbst als Gott verehrten und von dem sie behaupteten, er wäre der eine Vermittler zwischen den Göttern und den Menschen. Und schon mit dem allerersten Satz, den Josef vor dem Pharao spricht, macht er sich selbst klein und Gott groß. Und das geht meistens zusammen. Da, wo wir uns klein machen, können wir Gott groß machen. Da, wo wir uns groß machen, machen wir Gott klein. Aber Josef sagt, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Im Hebräischen sind es schon die ersten beiden Wörter. Nicht in mir ist im Hebräischen nur ein Wort. Gott ist das zweite. Nicht ich, Gott. Das ist schon eine Art Bekenntnis in sich. Und vielleicht sollten wir lernen, auch öfters unsere Reden genau so zu beginnen. Nicht ich, Gott. In seiner Deutung des Traumes erhöht Josef Gott in dreifacher Hinsicht. Zum einen erklärt Josef, dass Gott es ist, von dem alle wahre Erkenntnis kommt. Gott ist allwissend. Nichts ist vor ihm verborgen. Der Pharao ist völlig ratlos. Alle seine Wahrsagepriester, alle Weisen des Landes und die Gelehrten mit all ihren Traumbüchern sind alle ohne echte Einsicht. Aber Gott weiß alles. Er ist der Allweise, der alles durchschaut, der alles kennt, vor dem nichts verborgen ist. Und auch Josef macht deutlich, nicht seine eigene Weisheit, nicht seine eigenen Kräfte oder Einsichten, nicht seine Erfahrungen, sondern allein Gott kann die Antwort geben, die der Pharao braucht, die dem Pharao zum Heil oder zum Frieden dienen wird, in seiner gefährlichen Lage. Gott muss diese Erkenntnis geben. Gott muss es offenbaren. Gott ist es, der es weiß. Er weiß alles, was geschehen wird. Von ihm allein gibt es die Antworten, die wir Menschen so dringend brauchen zu unserem Heil. Die wir so dringend brauchen, um dieses Leben zu verstehen und was auf uns zukommt. Das Wort Gottes allein kann uns wahren Frieden geben. Als zweites bezeugt Josef, dass Gott in seiner Vorsehung alles lenkt und leitet. Gott ist nicht nur eine Person, die ein übernatürliches Wissen über die Zukunft hat. Gott ist kein Wahrsagegeist, sondern er weiß alles, was geschehen wird. Warum? Weil er es selbst tut, weil er herrscht. Er weiß, was geschehen wird, weil er selbst beschlossen hat, was er tun wird. Gott ist souverän. Das, was geschehen wird, ist das, was Gott beschlossen hat zu tun. Vers 25, da sprach Josef zum Pharao, der Traum des Pharao ist einer, Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Vers 32, und dass der Traum zweimal an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. In diesen beiden Stellen verwendet Josef sogar einen Artikel, einen bestimmten Artikel, der Gott, der Höchste oder der einzige Gott. Das ist mutig.
Er spricht nicht nur von irgendeinem Gott, such dir aus, wen du an diese Stelle setzen willst. Er sagt, der Gott. Und schließt damit alle anderen aus. Denn die Ägypter, sie glaubten an sehr viele Götter. Zum Beispiel ist die Kuh bei den Ägyptern ein sehr bedeutendes Symbol der fruchtbaren Natur. Das hieroglyphische Schriftzeichen für Erde und Ackerbau ist das Bild einer Kuh. Und Isis, die Göttin der Erde und der Fruchtbarkeit, sie wurde oft mit Kuhhörnern oder manchmal sogar mit einem Kuhkopf dargestellt. Der Pharao, er galt als der Sohn der Isis. Und die Kuh war wurde als Zeichen gedeutet, dieser Göttin. Aber in Josefs Deutung haben die Kühe keine Macht. Die Fruchtbarkeit, das Wetter, das Korn, die Nilüberschwemmung, bei den Ägyptern stand hinter allem eine eigene Gottheit. Und der Pharao musste das Gleichgewicht zwischen denen allen halten und dafür sorgen, dass sie alle zufrieden sind. Und dann geht's dem Land gut. Aber hier kommt Josef und sagt, der eine Gott, mein Gott, er kontrolliert und beherrscht alles. Er weiß, was geschehen wird, weil er es tut. Dieser Traum zeigt, was der eine Gott tun wird. Mehr noch, die Wiederholung des Traumes mit anderen Bildern bestätigt nur, Gott hat fest beschlossen und er wird es bald tun. Sind nicht irgendwelche anderen Kräfte, die ihn daran hindern oder irgendwas? Gott hat es fest beschlossen, er wird es bald tun. Und als drittes erklärt Josef über Gott, dass er ein persönlicher Gott ist, der sich offenbart. Er redet und teilt sich mit. Er kümmert sich um uns Menschen. Er zeigt, was er tun wird, damit wir Menschen lernen, entsprechend zu handeln. Gott hat dem Pharao mitgeteilt. Es ist dir gesagt, du Mensch, was du tun sollst. Gott teilt sich mit. Gott hat nicht einfach Freude an der Zerstörung und spielt mit der Erde wie ein kleines Kind mit einem Ameisenhügel, sondern Gott warnte den Pharao und er ließ Josef den Traum auslegen, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht, wie es in Vers 36 heißt. Was für eine besondere Güte Gottes. Er lässt sich nicht unbezeugt. Er offenbart sich hier dem Pharao, letztendlich um das Volk Israel zusammenzubringen und zu bewahren. Josef ist in seinem ganzen Denken völlig gottzentriert. Er sucht die Ehre Gottes und verkündet seine Macht und Weisheit, sogar vor dem Pharao. Er schämt sich nicht. Sondern als er diesen Traum hört, sieht er, Gott ist am Werk. Oh, ich sehe, Gott ist am Werk. Gott tut hier etwas. Und Josef zeugt davon. Das tut er nicht beleidigend, nicht herablassend, nicht sarkastisch, nicht um Streit hervorzusuchen oder bewusst gezielt zu konfrontieren. Er spricht aus, wovon sein Herz voll ist. Er spricht hier in einer Liebe, in einer Güte, in einer Hilfsbereitschaft zu dem Pharao. Vor Königen will ich reden von deinen Zeugnissen und mich nicht schämen. Durch den Geist Gottes preist und verherrlicht Josef den einzig wahren und lebendigen Gott, sogar vor dem König von Ägypten. Josefs Reden ist voll von Gott, weil sein Denken voll von der Herrlichkeit Gottes ist. Sein Weltbild ist nicht geprägt von den ägyptischen Mythen und Vorstellungen, sondern er sieht die Welt durch den Glauben an den Gott, der sich geoffenbart hat.
Er sieht das ganze Leben und alles, was geschieht, mit Blick auf den Herrn, der handelt und der den Gläubigen Erkenntnis schenkt, zu sehen, was er tut. Mir sagte neulich jemand, ja, das ist wohl Schicksal gewesen. Und ich musste mich etwas überwinden und sagte, wir nennen es die Vorsehung Gottes. Und manchmal ist es so wichtig, sich das selbst auch immer wieder zu sagen. Gott ist am Werk. Gott wirkt alle Dinge. Lass uns darauf achten, Gott mit unserem Reden, aber vor allem auch mit unserem ganzen Denken und unser ganzen Leben zu verherrlichen und ihm die Ehre zu geben für das, was er tut und ihm zu vertrauen, dass er alle Dinge in seiner Hand hält und wirkt zum Wohl seines Volkes. Und drittens, Gottes Geist befähigt zu praktischer Weisheit. Nachdem Josef die Träume des Pharaos absolut klar und eindeutig ausgelegt hat, geht er noch einen bedeutenden Schritt weiter. Er berät den Pharao in Bezug auf die Offenbarung Gottes. Er sagt, was der Pharao tun soll, obwohl der Pharao nicht danach gefragt hat. Josef versteht nicht nur den Traum und dessen Bedeutung, sondern er erkennt auch, was jetzt zu tun ist, warum Gott es geoffenbart hat. Wenn Gott etwas aufzeigt, dann nie bloß, um unsere Neugierde zu befriedigen. Ah, wir wissen halt, was kommt. Sondern Gott ruft zum Handeln auf. Wenn der Herr in seinem Wort sein Gericht ankündigt, dann ist damit ein Aufruf zur Umkehr und zur Buße verbunden. Ändere dein Leben. Lass ab von der Sünde. Gott wird richten. Und hier ist es kein Gericht, aber doch eine Offenbarung dessen, was Gott tun wird. Nach einer Zeit der Fülle, es kommen gleich 7 Ehren an einem Halm, es soll darstellen eine große, große Fruchtbarkeit. Nach einer Zeit der Fülle wird eine Zeit der Not, wird es eine Zeit der Not geben. Der Pharao und all seine Berater sind völlig erschrocken und erstarrt in Sorge über den Traum. Sie wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen. Aber Josef erlegt den Traum aus und er gibt sofort einen vernünftigen Plan, was der Pharao jetzt tun kann. Er soll einen weisen Mann in Verantwortung setzen, dem eine Gruppe von Aufsehern untergestellt ist und dann geordnet und systematisch einen bestimmten Teil der Ernte in den guten Jahren an zentralen Stellen speichern, um so die Zeit der Dürre zu überstehen. Er sagt dem Pharao, Gott hat mitgeteilt, was er tun will. So kannst du handeln in Bezug auf die Offenbarung Gottes. Nun, vielleicht wagten die ägyptischen Berater nicht von einer Hungersnot zu sprechen, weil es dem Pharao beleidigen könnte. Aber Josef fürchtet sich nicht vor den Menschen. Er hat Gott im Blick. Und er erkennt gleichzeitig, wie der Herr auch ihn gebrauchen will, zum Wohl und zum Segen für die Menschen. Der Pharao ist beunruhigt. Die Berater sind ratlos. Aber Josef, der gerade aus dem Gefängnisloch vor den Thron des Königs gestellt wird, der bleibt vollkommen ruhig, vollkommen besonnen, überlegt. Und er ist bereit, den Menschen zu dienen, die ihm so viel Unrecht angetan haben. Wie kann er so schnell einen Plan austüfteln, wie man der Hungersnot begegnen kann? Ich bin mir sicher, als rechte Hand Potiphars, der über all seine Geschäfte gestellt war, hat Josef gelernt, schnell, systematisch, effektiv und klug zu entscheiden und zu planen. Aber diese praktische Weisheit ist nicht nur erlernt. Es ist nicht nur gutes Business Management. Es ist Gott geschenkt. Gott schenkt hier nicht nur eine Erkenntnis dessen, was Gott tun wird, nicht nur eine, eine Sicht der Größe und Herrlichkeit Gottes, sondern er befähigt auch zu einer praktischen Weisheit. Was ist jetzt zu tun? Der Kommentator Johann Peter Lange, er schreibt: Josef gegenüber den ägyptischen Traumdeutern, Mose gegenüber den ägyptischen Zauberern, Christus gegenüber den Schriftgelehrten und Pharisäern, Paulus gegenüber den Irrlehrern und so weiter. Es ist der Gegensatz zwischen der göttlichen Weisheit und der Weisheit dieser Welt, wie er sich durch die ganze Weltgeschichte hindurchzieht. Der Geist Gottes befähigt zu einer praktischen Erkenntnis und Lebensführung. Zu verstehen, wie können wir leben, so dass es Gott verherrlicht und dass es zum Wohl und zum Segen der Menschen dient. Durch den Geist Gottes müssen wir nicht in Panik geraten. Selbst in Nöten, in Schwierigkeiten, in Ungerechtigkeiten, sondern lernen, weise Prioritäten zu setzen und zu arbeiten und tätig zu sein, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Der Pharao sieht Josefs demütiges Auftreten, seine Erkenntnis des Traumes, weil er Gott kennt. Er sieht, wie voll sein Denken und Reden ist von dem Gott, den er persönlich kennt. Und er sieht seine konkrete, praktische Weisheit, sodass er in einem Augenblick nennen kann: so kannst du vorgehen. Sodass er vor seinen Dienern ausruft: haben wir je einen gefunden wie diesen? Einen Mann, in dem der Geist Gottes ist. Und das wollen wir als Anwendung auch herausnehmen. Zum einen: kennst du den wahren Mittler zwischen Gott und Menschen? Der Traum des Pharaos, er zeigt, wie machtlos und hilflos er selbst ist, obwohl er behauptete, der Sohn Gottes zu sein. Doch Josef glaubt an die Verheißung eines echten Retters, der das Heil wirken wird. Und in der Mitte der Zeit hat Gott diesen Mittler offenbart, Jesus Christus, der einzige leibhaftige Sohn Gottes. Gott ist Mensch geworden. In ihm war die Fülle Gottes leibhaftig. Aber er hat sein Leben geopfert, damit wir Frieden haben. Er ist gestorben, um mit seiner Auferstehung den Tod zu besiegen. Und jeder, der an ihn glaubt, kann freudig bekennen: verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod, dein Sieg? Wo ist Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus in 1. Korinther 15. Und 1. Timotheus 2, Vers 5: denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dieser Jesus ist der Einzige, der vermitteln kann zwischen Gott und Menschen. In ihm wohnt Gott leibhaftig und er gibt den Geist Gottes. Das ist eine Verheißung. Kennst du diesen Mittler? Oder suchst du wie die Ägypter in irgendeinem Machthaber, in irgendjemanden, der dir Erfolg verspricht, einen Gott, den es nicht gibt? Aber zweitens, stell dir einmal die Frage: bist du jemand, in dem der Geist Gottes ist? Bist du jemand, in dem der Geist Gottes ist? Wenn das nicht der Fall ist, wenn du den wahren Gott nicht wirklich kennst, dann lass dich beunruhigen. Wie der Pharao in dem Traum, der voller Unruhe war und unbedingt irgendwie eine Antwort brauchte für das, was dieser Traum bedeutet. Vielleicht bist du in Unruhe heute Morgen. Vielleicht ist es eine Sorge, die du hast. Vielleicht eine Krankheit. Vielleicht der Tod eines Verwandten. Vielleicht ist es die beunruhigende Predigt, die dich beschäftigt. Und du weißt, da stimmt etwas nicht in meinem Leben. Da fehlt etwas in meinem Leben. Ich habe auf wichtige Fragen in meinem Leben keine Antwort. Und niemand kann sie mir geben. Nun such deinen Frieden, dein Heil, nicht durch Ablenkung und nicht durch die Berater dieser Welt, durch eine falsche Weisheit, sondern nur Gott kann dir antworten, sodass du Frieden finden kannst. Nur Gott. Und wisst ihr, was die erste Wirkung des Geistes Gottes im Leben eines Menschen ist? Die Erkenntnis der eigenen Sünde. So wie der Mundschenk, er sagt, ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. So überführt uns der Geist Gottes von unserer Sünde, wenn er in unser Leben tritt. Und diese Unruhe und die Not der eigenen Sünde, sie führt uns zu der Offenbarung Gottes. Sie führt uns zu dem Wort Gottes. Sie führt uns zu dieser Erkenntnis, ich brauche jemanden, der mir das Wort Gottes predigt. Gebrauche die Mittel, in denen sich Gott offenbart. Das sind nicht so sehr Träume, sondern vor allem die Bibel, das Wort Gottes. Hier hat er sich geoffenbart. Und die Menschen, in denen Gottes Geist wohnt, helfen dir, dieses Wort zu verstehen. Du findest sie in der Gemeinde. Und dann zeigen dein Verhalten, deine Worte und deine Taten, dass der Geist Gottes in dir ist. Wenn du sagst, ja, ich bin ein Christ, der Geist Gottes lebt in mir, ich bin mit Gott verbunden. Woran kann man das in deinem Leben erkennen? Woran kann man erkennen, dass du ein Christ bist? Ist einem deiner Arbeitskollegen jemals aufgefallen, dass du etwas anders machst, etwas anders lebst als die Ungläubigen? Josef ist so ein schönes Vorbild von Bescheidenheit und Kühnheit. Er ist darauf bedacht, in vielen Bereichen keinen unnötigen Anstoß zu geben. Er ist sogar bereit, seinen Bart zu scheren. Einigen von uns wird das schwerfallen. Er ist nicht jemand, der sagt, ach, ich bin Christ, also hat nur Gott mir was zu sagen. Ich lasse mir von keinem Menschen irgendwas befehlen. Der Geist Gottes macht Josef demütig und bescheiden. Und anständig. Er will nicht einen falschen Anstoß geben, einen unnötigen Anstoß. Aber gleichzeitig gibt er ein klares und ein offenes Zeugnis von Gott und seiner Macht ab, ohne sich zu schämen. Ja, in diesem Land gibt es viele Gemeinden, die sind sehr darauf bedacht, es allen Menschen recht zu machen, aber opfern das Zeugnis von Gott. Auch das ist falsch. Beides müssen wir halten. Wir müssen demütig und bescheiden sein. Aber in der Verkündigung und in der Lehre und in der Verherrlichung Gottes klar und offen und furchtlos. Und ja, es ist manchmal notwendig, Sünde und Irrtum deutlich anzusprechen. Doch das Zeugnis des Geistes ist nicht da am stärksten, wo ein Christ überheblich seine Mitmenschen hart und unbarmherzig angreift, sondern wenn er mit seinem ganzen Wesen auf den hinweist, der Sünder retten kann vor dem Tod. Indem wir die Gnade Gottes erkennen, indem die Fülle des Geistes ist ohne Maß. Und zuletzt, reagiere weise auf die Offenbarung Gottes. In der Bibel hat Gott geoffenbart, dass Freude und Leid in diesem Leben auch für Christen zu finden sind. Es gibt in diesem Leben, auch im Leben eines Gläubigen, Phasen der Fülle und Phasen des Mangels.
Es gibt diese Zeiten, wo die Ähren voll sind. Und es gibt Zeiten, da sind sie wie vom Ostwind versenkt. Wo Not ist, wo Schmerz ist, wo Schwierigkeit ist. Als Christ ist nicht plötzlich nur Sonnenschein und alles funktioniert und alles klappt und man hat immer genug. Jesus wird wiederkommen und die Gläubigen in das ewige Leben des Himmelreiches hineinführen, wo kein Leid und kein Mangel und keine Not mehr ist. Aber in dieser Zeit sollen wir die Zeit weise gebrauchen. In Zeiten des Friedens und der Ruhe können wir uns stärken und reifen für die Zeit der Bedrängnis. Koste die Zeit weise aus. Und Zeiten der Bedrängnis gebraucht Gott oft, um uns zu stärken gegen die Versuchungen des Wohlstands und des Ruhmes und einer falschen Eitelkeit. Paulus schreibt in Epheser 5, Abvers 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, als Gemeinde wollen wir einander beistehen, in der Kraft des Geistes Gottes zu wachsen. Und die Zeit, die der Herr uns schenkt, mag sie gut sein oder böse, zu seiner Ehre zu gebrauchen und weise zu wandeln, bis auf den Tag, da er wiederkommt. Dazu helfe uns Gott. Amen.